guter Tag ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, sagt das Wort. Aber das Wort sagt auch noch was ganz anderes über heute, über diesen Tag. Und zwar lesen wir in Hebräer 3, möchte ich kurz lesen, die Verse 13 und 14. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Heute ist dieser Tag, wo es heute heißt. Amen. Damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Halleluja. Hebräer 3, Vers 14 war das. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Die Bibel redet immer wieder darüber, wie wir ausharren sollen oder wie wir standhaft festhalten sollen, wie eben hier geschrieben steht. Oder wo wir, Schlachter übersetzt es immer wieder so mit ein Darunterbleiben, ein Ausharren, einfach nicht mehr aufgeben, sondern standhaft feststehen und nicht zurückzuweichen. Und hier geht es darum in diesem Text, dass das Volk Israel in die Ruhe Gottes einkehren sollte und wo er ihnen sagt, solange ihr meine Stimme hört, solange es heute heißt, habt ihr noch die Chance da reinzukommen. Solange es heute heißt, in anderen Worten, meine Gnade ist jeden Tag neu, wie es heißt in dem Psalm. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Also solange es heute heißt, hast du wieder die Chance, die du ergreifen kannst, wo du dich entscheiden kannst, du wirst heute standhaft und fest stehen. Amen. Solange es heute heißt, ist Gottes Gnade nicht vorbei. Solange es heute heißt, hat Gott dich nicht aufgegeben. Und solange es heute heißt, solltest du auch nicht aufgeben. Amen. Oder? Das ist doch der Umkehrschluss eigentlich. Solange es heute heißt, werde ich nicht aufgeben. Solange es heute heißt, ist seine Gnade für mich da. Und solange es heute heißt, kannst du durch Glauben in seine Ruhe einkehren. Solange es heute heißt, kannst du zurückkommen zu diesem standhaften Ausharren, wo es hier heißt, wenn wir diese anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Diese anfängliche Zuversicht ist so eine wunderbare und starke Sache. Jeder von uns, denke ich, hat irgendwie etwas. Du hast vielleicht, wenn du dich daran erinnerst, als du gläubig geworden bist, du bist zu Gott gekommen, du hast dein Leben Jesus gegeben, du hast diese Gewissheit bekommen, dass du ewiges Leben hast und sowas und du hast dich erfreut an den Verheißungen, die du im Wort Gottes gelesen hast. Und mit der Zeit ist dieser Hype, sage ich mal, ist vielleicht ein bisschen abgeflacht. Oder mit der Zeit kamen die Sorgen des alltäglichen Lebens, so wie Jesus es im Gleichnis vom Seemann beschreibt. Mit der Zeit kamen vielleicht andere Erfahrungen. Du hast es dir so vorgestellt und sagst, Mann, wir haben so einen wunderbaren, starken Gott. Nichts ist mir unmöglich. Halleluja. Und du fängst an zu rennen und plötzlich merkst du, oder ist ein bisschen die Puste ausgegangen oder so. Und ich weiß jetzt auch nicht so recht. Und hier fängt Dekonstruktion an. Hast du schon mal diesen Begriff gehört? Also im Zusammenhang mit dem Glauben, wo Menschen, wenn sie in diese Phase kommen oder wenn sie an so einen Punkt kommen, wo sie anfangen, ihren Glauben zu dekonstruieren, also eigentlich abzubauen. Ich sag dir, genau das ist der Moment, wo du anfangen musst, wieder aufzubauen. Das ist der Moment, wo du anfangen musst, zurückkommen zu dem, wo du am Anfang warst und sagst, heute ist mein Tag, heute ist dieser Tag, heute habe ich wieder die Chance, in seine Ruhe einzukehren, heute habe ich wieder die Chance, seine Gnade zu empfangen, heute kann ich wieder zurück zu dieser anfänglichen Zuversicht kommen. Amen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir Christen immer wieder zu diesem Heute kommen und uns besinnen und sagen, heute ist seine Gnade neu für mich da. Halleluja. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Und solange es heute heißt, berufe ich mich auf sein Wort. Solange es heute heißt, werde ich nicht aufgeben. Solange es heute heißt, selbst wenn alles irgendwie anders aussieht, als ich es mir vorgestellt habe mit Gott, komme ich zurück. Denn es gibt einen, der sich nie ändert. Und das ist Gott. Das ist der, der dir diese anfängliche Zuversicht gegeben hat. Das ist der, der dir dieses Feuer gegeben hat. Das ist der, der dir diese Idee gegeben hat. Vielleicht hast du mal eine göttliche Idee empfangen. Er hat dir irgendetwas gesagt. Er hat dir eine Verheißung gegeben, eine Verheißung aus dem Wort. Vielleicht hast du ein prophetisches Wort von Gott empfangen und es ist das eingetreten, was ich vorher so geschildert habe, dass es irgendwie so, entweder bist du eingeschlafen oder du wurdest total entmutigt und sowas. Ich sag dir, heute ist dein Tag. Gott sagt dir, heute ist dein Tag. Weil solange es heute heißt, ist seine Gnade jeden Tag neu. Solange es heute heißt, kannst du wieder anzapfen an seiner Kraft oder an dieser Quelle, die eigentlich nie versiegt. Vielleicht sieht es bei dir im Leben aus, als wäre sie versiegt oder als hätte das irgendwie aufgehört. Und dann fängt man an, dekonstruieren oder abzubauen, sagen, Gott ist vielleicht nicht so, wir müssen die Theologie vielleicht ein bisschen progressiver machen. Wir müssen das Wort Gottes, ja, das war so vor 2000 Jahren, aber wir müssen mit der Zeit ein bisschen mitgehen und so. Nein, nein, nein. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das Wort war vor 2000 Jahren relevant, es ist heute relevant und es bleibt aber das Wort. Wir haben eine Konstante im Leben, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn du dir die Nachrichten anschaust, wenn du dir anschaust, was in der Welt alles so abgeht, da bin ich so froh, dass ich eine Konstante habe. Da hast du eine Konstante im Leben. Das Wort Gottes ist unsere Konstante. Sonst wäre es kein festes Fundament. Ein Fundament, das sich bewegt und mitgeht, mitschwingt und wie auch immer, ist kein festes Fundament. Aber wir brauchen ein festes Fundament. Und Gott sei Dank haben wir das im Wort Gottes. Jesus Christus, das Wort. Jesus, unser Fundament, das Fundament, auf dem wir unseren Glauben, unser Leben aufbauen. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Jesus redet von einem kindlichen Glauben. Das ist diese anfängliche Zuversicht. Du hast irgendwo etwas gepackt, du hast eine Botschaft gehört und sie ist aufgegangen, du hast dich gefreut, du hast gesagt, Mann, wie ich vorher gesagt habe, alles ist mir möglich, weil ich ja glaube. Das sagt uns das Wort. Alles ist möglich dem, der glaubt. Amen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ändert sich dieses Wort nur, weil Umstände, Sorgen dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums, was Jesus da alles aufzählt, ändert sich das Wort? Nein, habe ich ja schon gesagt, es ist eine Konstante. Es ist ein festes und sicheres Fundament. Du kannst zu dieser anfänglichen Zuversicht zurückkommen. Werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder und fangt wieder an zu glauben, dass das, was ich euch gesagt habe, dass das die Wahrheit ist. Wir dürfen nie zulassen, dass unser tägliches Leben, unsere Erfahrungen, die wir machen, dass sie unsere Sicht auf Gott irgendwie verändern. Wir dürfen nicht zulassen, dass Herausforderungen oder Probleme, vielleicht auch Enttäuschungen, unsere Sicht auf Gott verändern. Weil Gott ist gut. Amen. Er ist gut und er ist immer gut. Und er ändert sich nicht. Also was ist da passiert? Wie ich schon gesagt habe, er redet hier im Hebräer 3 und 4, redet er über das Volk Israel. Und ich möchte kurz ein bisschen anschauen, wo das Volk Israel dran war. Sie sind aus der Sklaverei, aus Ägypten rausgezogen, kamen durch die Wüste, haben das ägyptische Heer abgehängt durch das Rote Meer. Gleich angefangen, Gott zu preisen und sowas. Ich finde es so interessant. Fällt mir gerade nur ein, ich habe es mir hier nicht notiert, aber du kannst da sehen, ich glaube, im selben Kapitel oder auf derselben Doppelseite jedenfalls fangen sie schon wieder an zu murren und sagen, wo hast du uns hingebracht, Mose, in die Wüste gebracht, nur um zu sterben oder sowas, alles nur ein Fake oder was? Dabei heißt es doch, solange es heute heißt, habt ihr die Chance, da reinzukommen, in diese Verheißung hineinzukommen, ins verheißene Land hineinzukommen, das zu erleben, was Gott euch verheißen hat. und sie fangen an zu murren. Wie gesagt, obwohl sie so große Wunder gesehen haben, Gott hat das Rote Meer geteilt und nicht nur das, diesen trockenen Fuß ist durchgelaufen und nicht nur das, die Ägypter haben versucht, es nachzumachen und sind dabei untergegangen. Weil alles ist möglich dem, der glaubt. Amen. Das heißt, nichts ist unmöglich für dich, weil Jesus Christus in dir lebt. Das heißt aber nicht, dass jeder andere das auch nachmachen kann. Die Ägypter wollten es nachmachen und sind aber untergegangen. Auf jeden Fall kommt das Volk Israel raus, dann haben sie Wasser gebraucht. Dann kamen sie an eine Quelle, die bitteres Wasser hatte. Gott hat Mose die Idee gegeben oder hat zu Mose gesprochen, wie er vorgehen soll. Und das Wasser wurde genießbar und trinkbar. Sie konnten alle davon trinken. Dann sind sie gekommen, wieder ohne Wasser geblieben. Vielleicht auch andersrum, aber auf jeden Fall, Gott hat zu Mose gesagt, hau auf den Felsen. Beim nächsten Mal hat er gesagt, sprich zum Felsen. Beim nächsten Mal wollten sie Brot haben, dann kam Manna, dann wollten sie Fleisch haben, dann kamen Wachteln und was auch immer. Gott hat sie so übernatürlich da durchgebracht, durch Zeichen und Wunder immer wieder und hat somit seine Kraft demonstriert, aber hat natürlich auch seine Treue bewiesen. Gott hat immer wieder seine Treue bewiesen. Und trotzdem sind sie immer wieder ins Zweifeln gekommen. Als sie jetzt schlussendlich über den Jordan gehen sollten, ins verheißene Land, haben sie diese Kundschafter ausgeschickt. Und wir lesen darüber in 4. Mose 13, ab Vers 27. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Da denke ich mir, ach nee, Gott hat doch gesagt, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Oder? Ich finde es so witzig, dass sie da hinkommen, es auskundschaften, zurückkommen und sagen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig da drin. Mose sagt, ja, Gott hat doch gesagt, da fließt Milch und Honig. Halleluja. Jetzt müssen wir es nur noch einnehmen. Wenn dieser Part dieser Prophetie oder wenn dieser Part von dem Reden Gottes schon mal eingetroffen ist, dass da wirklich Milch und Honig fließt, also er hat sich schon mal nicht irgendwo in die Irre geleitet oder er hat sich schon mal nicht irgendwie südlich von Ägypten irgendwo hingebracht oder so in die Sahara, sondern er hat sie wirklich ins verheißene Land gebracht, dann können wir Gott doch auch vertrauen, dass er den zweiten Part auch noch erfüllt, oder? Dann kann man doch davon ausgehen, dass, okay, dass wirklich Milch und Honig, so wie Gott es gesagt hat, dann wird er uns dieses Land auch geben. Oder wollte Gott nur, dass sie so von Ferne gucken? Ich weiß, wir kennen es von Mose, aber das hat seine eigene Geschichte. Aber Gott wollte ihnen ja dieses Land geben. Amen. Und hat gesagt, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Aber das Volk, das im Land wohnt, sagen die hier, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort, die vom Geschlecht der Riesen. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter und was nicht alles. Vers 30, Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. So spricht einer, der weiß, was Gott zu ihm gesagt hat. So spricht einer, der an dieser anfänglichen Zuversicht standhaft festhält. Meinst du, er ist hier mit dabei im Geschehen, er ist voll dabei. Er hat mitbekommen, dass Riesen im Land sind. Er hat mitbekommen, dass die Städte befestigt sind. Er hat mitbekommen, dass das eigentlich ein Land ist mit starken Städten und sowas. Natürlich, Gott will denen ja auch keinen Schrott geben, oder nicht? Gott hat gesagt, ich werde euch Häuser geben, die ihr nicht gebaut habt. Ich werde euch in dieses Land bringen und sowas, gefüllt von Sachen, die ihr nicht gebaut habt, die ihr nicht gekauft habt, die ihr nicht da reingestellt habt. Gott hat ein wunderbares Land für sie vorbereitet gehabt. Ist auch logisch, dass die Städte da auch befestigt sind. Sie wollten ja nicht irgendwelche Nomadensiedlungen oder sowas einnehmen, sondern ein gutes Land mit befestigten Städten. Aber die gilt es einzunehmen. Wie viele kommen an diesen Punkt, wo sie eben, wie ich gesagt habe, Gott hat dir eine Idee gegeben, eine Verheißung, irgendetwas und du siehst plötzlich, oh, da ist ja ein Berg davor. Oh, da ist ja, Jericho hat ja dicke Mauern. Oh, es sind Riesen im Land. Natürlich. Der Feind gibt sein Land ja auch nicht einfach so her. Der Feind wird sein Land doch auch nicht einfach so abtreten und sagen, hier, wir sehen nachher bei Josua und so, wo sie wirklich dann gegangen sind, wir sehen nachher die Kundschafter, die zur Hure Rahab gekommen sind, dass sie sagt, die Leute in der Stadt, sie haben Angst vor euch. Und es ist kein rechter Mut in irgendeinem von uns. Okay? Das ist, was so auf der anderen Seite abging. Aber das wussten die Israeliten zu dieser Zeit halt nicht. Aber wenn wir schon das Wort haben und wissen, um was es hier geht, dann können wir wissen, egal was für eine befestigte Stadt vor dir ist, egal was für ein Berg vor dir ist, du kannst wissen, dass größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Amen. Das ist doch ein Wort. Das ist doch eine Zusage Gottes. Ein Fundament. Das ist eine Lebenseinstellung. Das ist etwas, womit du gehen kannst, womit du laufen kannst, vorwärts gehen kannst. So wie David sagt, und über Mauern springen. Halleluja. Und nichts wird euch unmöglich sein. Oder als Jesus die Jünger aussendet, dann sagt er, sie sollen Hände auflegen und sowas und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Halleluja. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Die Frage ist doch überhaupt nicht, wer hier im Natürlichen stärker ist. Paulus sagt es so, unser Kampf ist eh nicht zwischen Fleisch und Blut, ja? Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die mächtigen Mächte der Finsternis und sowas. Aber er zeigt uns auch auf, dass Jesus Christus uns die Autorität über diese Mächte gegeben hat, Halleluja. Dass Jesus am Kreuz eins für alle Mal all diese Mächte besiegt hat. Selbst den Tod hat Jesus besiegt. Und hat sie ausgesandt mit Vollmacht, hat sie gesagt, hier, geht, heilt die Kranken weg, Tote auf, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt es weiter. Siehe, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde, so geht nun hin. Und Jesus sendet sie aus und er weiß ganz genau, wo er sie aussendet. Er weiß ganz genau, was auf sie lauert. Er weiß ganz genau, an was für Herausforderungen oder Hindernisse sie kommen. Was für besessene Menschen da sind, was für kranke Menschen da vielleicht auch sind. Aber siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Halleluja. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Was hier auch schon wichtig ist, aber wenn du hier im Natürlichen schaust, wie sie hier im Natürlichen geschaut haben, sagen sie, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Wen interessiert es, wer stärker ist, wenn Gott gesagt hat, euch habe ich dieses Land gegeben. Halleluja. Das ist doch ein Wort, womit man etwas anfangen kann. Das ist doch eine Verheißung, womit du etwas anfangen kannst. Sie schauen das an, schauen sich die Riesen an und sagen, diese befestigten Städte hat Gott mir gegeben. Halleluja. Oder? Das wäre doch eine Einstellung. Und ich glaube, das war die Einstellung von Josua und Kaleb. Sie sagen, lasst uns gehen. Wir haben gesehen, da ist Milch und Honig. Es ist ein wunderbares Land. Die Traube musste mit zwei Männern hergetragen werden. Steht wortwörtlich so drin. Ich dachte früher immer, das ist halt so Bibelgeschichte, Bilderbuch. Aber steht wortwörtlich so drin. Zwei Männer auf einer Stange mussten eine Traube tragen. Ist doch heftig. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wie gesagt, die Frage ist, wem hat Gott dieses Land gegeben? Wir sahen dort auch Riesen. Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen, so als hätten sie sie befragt, irgendwie so Interview gemacht, hey, was meint ihr eigentlich, wie sind wir in euren Augen und wie seht ihr das und sowas. Wie gesagt, als die Hure Rahab nachher erzählt hat, wie es aussieht, hätten sie früher wissen sollen, dass die Einwohner von Jericho Angst vor ihnen haben. Vielleicht hast du es hier obviously nicht mehr mit Jericho zu tun, aber du hast vielleicht irgendeine Verheißung bei dir im Leben, du hast irgendetwas, was Gott dir gesagt hat, wo du diese anfängliche Zuversicht hattest, du wusstest ganz genau, das hat Gott zu dir gesprochen, du weißt ganz genau, er wollte, dass du das hast oder er will immer noch, dass du das hast, er hat es dir gegeben, er hat es dir so verheißen, er hat es dir gegeben, aber es sind nun mal Riesen im Land. Die Frage ist, siehst du dich als das, wie er dich sieht, nämlich als ein Volk, das imstande ist, mit Gottes Hilfe dieses wunderbare Land einzunehmen? Oder siehst du dich so, wie sie dachten, ah, die denken, wir sind so wie Heuschrecken und sowas und die machen uns fertig? In Wirklichkeit haben sie davon gehört, wie Gott sie durch das Rote Meer geführt hat, wie die Ägypter gescheitert sind an diesem Volk und sie haben gezittert vor diesem Volk, weil sie wussten, was der Herr da einmal getan hat und ihr Gott vielleicht sogar zweimal getan hat, das wird er auch hier mit ihnen tun und sie müssen das Land abtreten. Das, was Gott dir verheißen hat, ist dein. Das, was er dir gegeben hat, ist dein. Du hast es vielleicht noch nicht, es sind vielleicht noch Riesen im Land, aber ich sage dir, das, was er dir gesagt hat, was er tun wird, das wird er auch tun. Das, was er gesagt hat, das dir gehört, das gehört dir. Halleluja. Natürlich sind Riesen im Land. Natürlich macht der Feind, möchte dir das streitig machen. Und dann fängt er an und sagt, ah, du bist doch wie Heuschrecken oder sowas. Ihr seid wie Heuschrecken, das packt ihr doch nie im Leben. Und er will dir einreden, dass du das nicht schaffen kannst. In der Welt sagt man, die Person, die sagt, wir schaffen das, und die Person, die sagt, das schaffe ich nicht, haben beide recht. Hast du schon mal so einen Ausdruck gehört? Sie haben beide recht. Der eine ist mit einer besiegten Mentalität da und sagt, das schaffe ich nie, das schaffe ich nie, das schaffe ich nie. Und das schaffst du auch nie. Und der andere sagt, Gott hat mir gesagt, dass ich das haben werde, also werde ich es einnehmen. Halleluja. Ganz egal, ob Riesen im Land sind, ganz egal, wie die Umstände aussehen, ganz egal, wie Herausforderungen gegen mich stehen, ich spreche zu diesem Berg und er muss weichen. Amen. Ich gehe über den Jordan und ziehe meine Runden und Jericho wird fallen. Halleluja. Und ich werde das Land einnehmen. Vielleicht wurdest du so entmutigt, dass du gesagt hast, angefangen abzubauen, dekonstruieren oder sowas. Vielleicht wurdest du so entmutigt, dass du dir irgendwie andere theologische Erklärungen ausgedacht hast oder gefolgt bist und sagst, ja, wäre schon so nice, wenn Gott wirklich halt so allmächtig wäre und es so und so machen würde, aber halt, weißt du, es kann nicht immer so sein und so. Nein, das ist nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt dir, kehre zurück zu dieser anfänglichen Zuversicht. Kehre zurück zu dieser anfänglichen Zuversicht, zu diesem kindlichen Glauben, wo du sagst, das, was Gott eigentlich gesagt hat, das wird er auch einhalten. Und wenn er mir dieses Land gegeben hat, dann werde ich es haben. Wie kommt es, dass beim Thema Sünde zum Beispiel, da hat jeder so viel Gnade immer mit sich und ist ja auch gut und richtig und sagt, ja, der Gerechte fällt 7-mal, aber steht wieder auf, ja, Mann, und so, und du baust dich auf und du gehst weiter und sowas. Aber wie kommt es, dass, wenn wir über die Verheißungen Gottes reden, die er dir oder Visionen, die er dir gegeben hat oder irgendetwas und es noch nicht zustande gekommen ist, dass wir da gleich einräumen und sagen, es war wohl nicht Gottes Wille. Stell dir vor, das Volk Israel kommt dahin und sagt, ja, wir haben gesehen, ja man, das Milch und Honig und sowas, aber wir haben es versucht und nicht geschafft, es war wohl nicht Gottes Wille. Wie oft bauen wir unser Gottesbild oder unsere Theologie auf solche negativen Erfahrungen. Das sollte nicht so sein. Jesus benutzt das Boot von Petrus zum Predigen und sowas und sie waren schon am Netze sauber machen, sie waren fertig, sie hatten Feierabend. Und nachdem Jesus fertig ist, sagt er zu Petrus, Petrus, fahr noch mal raus und wirf das Netz aus auf der anderen Seite. Petrus als erfahrener Fischermann, erstens hat er schon seinen 8-Stunden-Tag fertig oder wie viel auch immer, wahrscheinlich mehr als 8. Zweitens hat er schon Feierabend, dann hat er die Netze schon sauber gemacht. Dann ist es auch die falsche Tageszeit vermutlich. Wie hätte er sagen können, du Jesus, nach meiner Erfahrung und nach der Erfahrung von allen Fischermännern, macht das absolut keinen Sinn, jetzt rauszufahren. Aber er sagt, Jesus, auf dein Wort gehe ich nochmal und probiere es. Halleluja. Denn es ist ein Heute, es ist so ein Heute-Moment, wo Jesus zu ihm gesagt hat, geh und probiere es nochmal. Bist du gefallen, steh wieder auf. Wurdest du enttäuscht, steh wieder auf. Ist irgendwas anders passiert, als du es dir vorgestellt hast? Ja, es sind Riesen im Land. Lass dich davon nicht einschüchtern. Aber auf dein Wort. Sag mal, auf dein Wort. Halleluja. Auf dein Wort ist er gegangen und hat den größten Fischzug seines Lebens eingefahren. Hätte er diese Chance verpasst, wenn er auf seine Erfahrung gebaut hätte und gesagt hätte, ja, meine Erfahrung zeigt so, deine Erfahrung ist kein Fundament, deine Erfahrung ist absolut nicht standhaft und keine Konstante. Und wenn, dann lass Gott hier ein Wunder reinhauen und dann verliert deine Konstante an Konstante. Dann ist deine Erfahrung ganz anders. Dann ist deine Erfahrung, dass nachdem du Feierabend hast, nachdem du die Netze gewaschen hast, nachdem du fertig bist eigentlich mit deinem Tag, nur noch Jesus so ein bisschen das Boot gegeben hast, dass er predigt. Aber was hat Jesus gepredigt? Halleluja. Ich glaube, das Wort von Jesus hat Petrus so berührt oder so bewegt, dass er wusste, okay, hier ist irgendwie was anderes dran. Guck mal, wie der predigt. Und jetzt sagt der mir, wie die anderen Juden auch immer wieder gesagt haben, er spricht wie einer, der Vollmacht hat. Halleluja. Er spricht wie einer, der Vollmacht hat. Da kannst du gar nicht widerstehen. Du weißt, da kommt was Gutes bei raus, oder nicht? Und wenn Gott zu dir etwas spricht, dann hat er immer irgendetwas Gutes im Sinn. Dann hat er immer irgendeinen Segen im Sinn. Dann hat er immer irgendetwas im Sinn, um dich zum Erfolg zu bringen, um dich vorwärts zu bringen, um dir eine Heilung zu bringen, um dir was auch immer Gutes zu bringen. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang, haben wir doch letzten Sonntag immer wieder gehört. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Und wenn er dir etwas sagt, dann hat er etwas Gutes im Sinn. Amen. In 4. Mose 14, ab Vers 6. Wir haben jetzt den Bericht dieser Spione gehört, die gesagt haben, das Land ist so und so, bla bla bla, haben das auf jeden Fall bestätigt, aber sie haben sich fokussiert auf die negativen Dinge, sie haben sich fokussiert auf das Unmögliche, sage ich mal. Und dann haben wir noch einen Bericht von Josua. Hier heißt es im Vers 6, 4. Mose 14, Vers 6, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Die bringen hier auch wieder diese Bestätigung. Sie bringen auch wieder zuerst einmal die gute Botschaft, weißt du wie, das Land ist wirklich so gut, wie Gott es uns gesagt hat. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Halleluja. Der Schutz des Feindes ist schon lange von ihm gewichen. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Amen. Der Schutz des Feindes ist schon lange von ihm gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Halleluja. Er bringt hier so eine kleine Bedingung, falls es jemanden verunsichert oder so, möchte ich dir sagen. Er sagt hier, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Wie viele von euch wissen, dass wir im neuen Bund der Gnade leben, dass Gott dich angenommen hat, dass er dich errettet hat und sowas und dass er dich ansieht wie seinen einzigen eigenen geliebten Sohn Jesus Christus, Amen, der ja in dir lebt. Und wenn er auf dich schaut, dann schaut er durch das Opfer von Jesus auf dich, dann schaut er auf dich als seinen gerechten Sohn, als seine gerechte Tochter. Also diese Bedingung kannst du schon mal hier abschminken. Da brauchst du gar nicht dir einreden lassen vom Teufel irgendwie so. Wenn der Herr gefallen hat an uns, so wird es vielleicht und sowas. Ach Herr, erbarme dich und sowas. Nein. Gott hat sich erbarmt vor 2000 Jahren. Und wartet seither auf uns, ob wir dieses Erbarmen annehmen wollen oder nicht. Deshalb lass dich da nicht verunsichern. Wenn der Teufel kommt und sagt, ja, vielleicht hat Gott an dir keinen Gefallen gefunden heute oder so. Vielleicht ist hier... So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Römer 8, Vers 1. Er hat uns gerecht gemacht. Er hat uns heilig gesprochen. Er hat aus uns gerechte Kinder Gottes gemacht. Amen. Halleluja. Er wird uns auch nichts mehr entgegenhalten oder sowas. Es ist der Teufel, der dich verklagen möchte. Es ist der Teufel, der Verkläger der Brüder, der dich verdammen will, der dich runtermachen will, der dir sagt, du wirst es nicht schaffen und sowas. Heute ist Gott irgendwie nicht zufrieden mit dir und deswegen mal dir das ja gar nicht aus oder sowas. Nein, der Herr hat Gefallen gefunden an dir und er hat noch genauso Gefallen gefunden, dir Segnungen und was auch immer zukommen zu lassen. Amen. Es gibt, ich weiß gerade nicht, welche Stelle das ist, aber da gibt es so eine Stelle, wo es heißt, dass Gott Gefallen gefunden hat. In den Psalmen, glaube ich, da heißt es, dass Gott, dass es ihm gefiel irgendwie, wie auch immer, nicht mehr aufzuhören, ihnen wohlzutun. Kennst du diese Stelle? Da gibt es so eine Stelle, wie auch immer. Bitte? Zum Beispiel, dir auch, ja. Halleluja. Also lass dir das nicht nehmen, lass dir auch nicht vom Feind einreden, dass du wie Heuschrecken irgendwie bist oder sowas, sondern nähre dich mit den Worten Gottes, die dir das geben, was du in dieser Situation brauchst. Das Wort Gottes gibt dir das, also nicht nur das Fundament, aber das Wort Gottes natürlich ist dein Fundament, das Wort Gottes gibt dir aber auch das, was du brauchst, um weiterzugehen. Es gibt dir das, was du brauchst, um das zu empfangen, was Gott dir geben möchte. Als sie nachher diese 40 Jahre Wanderung machen mussten, hatten sie wieder eine Chance, ins verheißene Land zu kommen. Denn es war erneut ein Heute. Amen. Es war ein Heute. Und dann lesen wir in Josua 1, Josua sollte das Volk ins verheißene Land bringen. Und ich liebe diese Verse. Da ist es, mein Knecht, Josua 1, Vers 2, mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mosen verheißen habe. Also an Gott hat es nie gelegen. Er hat ihnen das Land gegeben. Das reimt sich sogar. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Halleluja! Kannst du das für dich heute empfangen, dass so wie Gott mit Mose war, so wird er auch mit dir sein? Dann kommst du zurück zu dieser anfänglichen Zuversicht und sagst, ja Mann, Gott ist mit mir, so wie er mit Mose war. So wie er das Volk Israel aus der Sklaverei rausgeführt hat, so wie er sie versorgt hat, so wie er sie ausziehen lassen hat. In dem Psalmen heißt es, dass er ließ sie ausziehen, beladen mit Silber und Gold und es war kein Strauchelnder unter ihnen. Es war kein Schwacher unter ihnen. So hat er sie hinausgeführt. Halleluja. So wie er mit Mose war, so wird er auch mit dir sein. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land, guck mal, obwohl Gott ihnen das Land so verheißen hat, so ausdrücklich gesagt hat, das ist das Land, das ich euch geben werde, muss er sie noch ermutigen und sei stark und mutig, gib nicht auf, in anderen Worten, sei nicht so wie der sagt, ich schaffe das wahrscheinlich nicht, sondern sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das heißt, wenn du deine Nase hier reinsteckst, wenn du Gottes Wort verinnerlichst und es liest und darüber nachsinnst oder meditierst, dann heißt es hier, dann wirst du Gelingen haben in allem, was du tust, auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Hier erfährst du, hier bekommst du Gottes Weisheit, hier bekommst du seine Kraft. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Amen. Also hier bekommst du alles, was du dazu brauchst, das einzunehmen, was Gott dir eigentlich schon lange geben wollte oder gegeben hat, zugesagt hat, verheißen hat, wie auch immer. Du kannst es sagen, wie du willst, aber ich möchte es immer wieder betonen, dass Gott es ihnen eigentlich gegeben hat, sie es aber noch nicht hatten. Es waren Riesen im Land, es waren befestigte Städte im Land. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, sollten wir deswegen jetzt unsere Lehre irgendwie anpassen? Weil die Erfahrung zeigt, dass Riesen im Land sind und wir eigentlich noch nicht im Land sind. Nein, sondern du gehst mit diesem Wort und du wirst es einnehmen. Halleluja. Du gehst mit seinem Wort und du wirst es einnehmen. Wenn wir wieder zurückgehen in den Hebräerbrief. Oder lasst es noch kurz reinschauen in Lukas 8. Ich habe es vorher auch schon ein paar Mal erwähnt. Das Gleichnis vom Seemann. Beziehungsweise, lass uns nochmal zu Hebräer gehen. Alles gut. Hebräer 4, Abvers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Das wäre doch das Allertraurigste eigentlich. Dass seine Verheißung immer noch besteht, aber du nicht reingegangen bist, weil du dich einschüchtern lassen hast. Oder weil du dir irgendwelche Ausreden ausgesucht hast. Weil du irgendwie zu einem Aberglaube gekommen bist. Wo du gesagt hast, ja, natürlich, ich glaube, dass Gott das Beste für mich will. Oder ich glaube, dass Gott ein Heiler ist, aber, und dann fängst du an mit irgendwelchen Ausreden suchen. Oder ich glaube, dass Gott mich segnen möchte, aber hier gibt es noch das und jenes oder wie auch immer. Und du sagst, ja, ich glaube, dass ich errettet bin, aber... Und fängst wieder an mit Aberglauben. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Es ist so traurig zu wissen, dass das ganze Volk Israel abdrehen musste, zurück in die Wüste, obwohl sie schon im verheißenen Land sein könnten. Und sie mussten damals diese 40 Jahre machen. Hier wieder kleiner Disclaimer, wir sind im neuen Bund. Gott sei Dank, Jesus hat unsere Strafe getragen. Ich sage nicht, dass manchmal Entscheidungen oder sowas Konsequenzen haben können und du deswegen vielleicht eine extra Runde gehst. Aber ich kann dir sagen, es wird keine 40 Jahre sein, wenn du dich erinnerst an diese anfängliche Zuversicht, die du in ihm hast, kommst zurück zu dieser Gnade, die er dir gegeben hat und sagst, ich stehe wieder auf. Halleluja. Heute ist mein Tag. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen und fröhlich sein. Ich werde einkehren in die Ruhe, die er mir verheißen hat. Ich werde die Verheißung in Besitz nehmen, die er mir gegeben hat. Lass dich nicht unterkriegen oder lass dich nicht davon ablenken. Ist mir doch egal, dass sie 40 Jahre in der Wüste waren. Deswegen ist das ja, Paulus sagt es im Korintherbrief, für euch sind all diese Dinge niedergeschrieben. Für euch wurde das als ein Beispiel niedergeschrieben, damit wir daraus lernen, dass du keine 40 Jahre machst, Halleluja, sondern dass du wissen kannst, das, was Gott mir verheißen hat, das wird er mir auch geben, Halleluja. Das, was er gesagt hat, das wird er auch ausführen. Amen. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, die einen haben diese Botschaft gebracht. Josua und Kaleb haben gesagt, ja, da ist Milch und Honig. Es ist ein sehr, sehr gutes Land und wir schaffen das. Gott hat es uns gegeben. Wir werden es einnehmen. Und dann gibt es noch die Botschaft von den anderen Spionen, die kommen und sagen, ja, es ist ein gutes Land. da fließen Milch und Honig. Aber es sind Riesen im Land, das sind befestigte Städte und die werden wir nicht einnehmen können. In ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Was ich vorher nicht gelesen habe, ist, dass das ganze Volk wurde entmutigt durch diese Rede. Das ganze Volk kam nachher sogar in Aufruhr, als Josua gesagt hat, doch klar, Gott hat uns dieses Land verheißen, wir nehmen es ein. Und sie wurden böse und wollten sie sogar steinigen. Kennst du das, wenn du eine Ermutigung sein willst, wenn du eine Lösung bringen willst und jemand ist noch aufgebracht darüber, wie kannst du so falsche Hoffnungen verbreiten? Gott hat doch gesagt, dass wir in dieses Land gehen werden. Das ist keine falsche Hoffnung, das ist Zurückkehren zur Zuversicht, zur anfänglichen Zuversicht. Halleluja! Zu glauben, dass er sein Wort einhalten wird. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Diese Heilsbotschaft, dass sie in das verheißene Land kommen sollen, wurde verkündigt und das ganze Volk Israel hat sie gehört. Es ist nicht so, dass Mose diesen Auftrag oder diese Verheißung nur mit Josua und Kaleb so getuschelt hat, sondern diese Heilsbotschaft wurde dem ganzen Volk verkündet. Genauso wie auch heute. Das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt, aber der eine nimmt es so an, der andere nimmt es so an, der andere lehnt es ab, der andere verfolgt dich noch dafür. Ein ganz wichtiger Schlüssel hier, da heißt es, nochmal im Vers 2, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das ist richtig traurig. Sie haben die gleiche Botschaft gehört. Sie haben das gleiche Evangelium gehört. Sie haben die gleiche Bibel. Also heutzutage. Wir haben die gleiche Bibel. Wir haben ein Wort. Wir haben einen Gott. Wir haben einen Sohn, Jesus Christus. Und wir haben ein Buch voller Verheißungen. Halleluja. Wir haben alle diese Botschaft. Wir haben alle diese Verheißungen. Aber bei den einen oder den einen hat es nichts geholfen, weil es nicht mit Glauben verbunden war. Jesus gibt uns Aufschluss hier. Was habe ich vorher gesagt? Lukas 8. Warum das so ist. Lukas 8, Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes, die Heilsbotschaft, die jedem gleichermaßen verkündigt worden ist. Dem ganzen Volk Israel und uns hier im Wort. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Siehst du hier die Reihenfolge? Du brauchst Glauben, um errettet zu werden. Das Volk Israel hat Glauben gebraucht, um ins verheißene Land zu kommen. Du brauchst Glauben, um errettet zu werden und du brauchst auch Glauben, die Verheißungen Gottes zu erlangen. Durch Glauben und Ausharren, hier haben wir auch wieder dieses Wort, werden die Verheißungen erlangt, heißt es im Hebräerbrief. Durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen erlangt. Gott hat dir ein Wort gegeben. Gott hat dir eine Vision gegeben. Und er hat dir tausende Verheißungen gegeben, die so ganz nebensächlich bemerkt, Ja und Amen sind in Jesus Christus. Hast du das gewusst? Alle Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Er hat dir Verheißungen gegeben. Und wenn du das Wort hörst, Paulus sagt es so in Römer 10, dass der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Das heißt, du hörst das Wort, du hörst sein Wort und plötzlich kommt Glaube auf Glaube, kommt aus dieser Verkündigung und dann bist du bei dieser anfänglichen Zuversicht, wo du sagst, mir sind alle Dinge möglich. Amen. Weil Gott ist auf meiner Seite, Gott ist in mir, ich bin in ihm und alles, wir sind hier, alles, Halleluja, in Christus. Aber hier kommt der Teufel gleich weg, und nimmt das weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Oder du kannst auch sagen, damit sie nicht zum Glauben gelangen und ihre Verheißung empfangen. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Oder du kannst auch sagen, zur Zeit der Umstände, zur Zeit, in der Parallelstelle heißt es, wenn es Verfolgung gibt wegen dem Wort zum Beispiel, dann fallen sie gleich wieder ab. Oh, okay, ich lasse es dann doch lieber oder so. Sie haben keine Wurzel. Vielleicht auch, weil sie nicht nach dem gehen, was wir gelesen haben, wo Gott zu Josua sagt, lies in diesem Buch, sinne darüber nach, Tag und Nacht, und dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Zur Zeit, wo die Umstände des Lebens anders aussehen als die Verheißung, drehen sie ab von diesem Wort oder von der Verheißung. Oder stempeln es ab und sagen, es war wohl nicht Gottes Wille. Aber das ist nicht Gottes Plan. Guck mal, was er hier sagt. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Auch da wieder, wir sind uns einig, dass in all diesen Fällen hier der Teufel dahinter steckt, oder? Der Teufel dahinter steckt, irgendwie das Wort, das gesät wurde, zu ersticken, rauszureißen, unfruchtbar zu machen. In Vers 15 heißt es aber, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen, in standhaftem Ausharren schon wieder. Indem du standhaft im Glauben stehst und sagst, das, was Gott mir verheißen hat, das wird er mir auch geben. Halleluja. Das, was er verheißen hat, das wird er auch tun. Jesaja 55, Vers 11 sagt, sein Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es wird ausgehen und ausführen, was ihm gefällt und wozu es gesandt wurde. Es wird ausführen, wozu es gesandt wurde. Deshalb lass diese Samen oder diese Pflanze nicht vorzeitig irgendwie rausreißen, nur weil sie noch keine Frucht gebracht hat oder nur weil es noch nicht ganz aufgegangen ist. Lass es dir nicht wegnehmen vom Teufel, lass es dir nicht wegnehmen von den Vögeln da oder was auch immer, sondern halte dieses reine Herz, wie es hier heißt, dieses vorbereitete Herz, gefüllt mit den Worten Gottes, sodass diese Saat aufgehen kann und nichts und niemand dir schaden kann, sodass es dir niemand wegnehmen kann. Sondern, wie heißt es dann weiter, sondern es wird Frucht bringen, 30, 60 und 100-fach, Halleluja. In standhaftem Ausharren. Allein das zeigt dir auch schon wieder, dass es nicht über Nacht geht unbedingt. Dass es vielleicht nicht sofort irgendwie ist. Dass du vielleicht im Laufe der Zeit ganz viele Möglichkeiten haben wirst, wo du aufgeben kannst oder wo du Möglichkeiten haben wirst, wo du sagen kannst, ich bin mir doch nicht so sicher, ob Gott das gesagt hat und so. Lass einfach den leichteren Weg gehen und uns irgendwas Menschliches ausdenken oder sowas. Nein, vertraue darauf und stehe fest im Glauben, dass Gott zu seinem Wort stehen wird, dass er es auch ausführen wird, und dann wirst du das Wunder in deinem Leben sehen, dann wirst du die Verheißung in deinem Leben sehen, dann wirst du sehen, wie Gott in deinem Leben eingreift, Halleluja, dann wirst du sehen, dass du einen lebendigen Gott hast, dann wirst du sehen, dass du nicht zu Schanden gehen wirst, dass du nicht betrübt umdrehen musst, in die Wüste zu gehen, sondern dass du über den Jordan gehen kannst und sagen kannst, ich werde das einnehmen, was Gott mir verheißen hat, koste es, was es wolle, wollte ich schon sagen. Aber den Preis hat ja einer schon bezahlt. Den Preis hat Jesus schon bezahlt. Von dem her ist es ein Kampf ohne Verluste. Von dem her ist es ein Vorangehen ohne mit Verlust oder so zu rechnen, sondern du kannst in dieser Zuversicht leben, dass Gott das Verheißene dir auch geben wird. Amen. Guck dir mal Abraham und Sarah an. Noch ganz als allerletzte Bibelstelle möchte ich das lesen. Hebräer 11 ist mir nochmal so neu aufgegangen. Hebräer 11, Vers 11. Da heißt es, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Durch Glauben wirst auch du selbst die Kraft bekommen, das zu erreichen, was Gott dir verheißen hat. Durch Glauben wirst du die Kraft empfangen, das zu tun, was er dir aufgetragen hat. Denn die Aufträge oder das, was Gott dir sagt, hat immer irgendwie, ist immer irgendwie im Natürlichen etwas Unmögliches, oder nicht? Oder hat Gott zu dir schon mal gesagt, schieb mal den Stuhl da, damit... Nein, Gott hat dir immer irgendetwas Übernatürliches, etwas Unvorstellbares manchmal, ja? Und das Wort Gottes uns sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was er denen vorbereitet hat, die ihn lieben. Halleluja. Das heißt, das, was Gott dir geben möchte, ist immer größer, stärker, höher als das, was du dir irgendwie vorstellen oder erdenken kannst. Mehr als wir bitten und verstehen können, heißt es an einer anderen Stelle. Warum? Damit es nicht aus eigener Kraft geschieht. Damit das Volk Israel, guck mal, ist dir auch mal aufgefallen, dass das Volk Israel immer wieder in Kämpfe gegangen ist, unter Saul, König Saul, unter König David, egal unter welchem König, und fast immer waren sie in der Minderheit oder fast immer waren sie in der Unterzahl. Der Feind war immer überlegen, der Feind war immer, hier Gideon. Gideon hat seine Mannschaft runtergeschraubt auf 300 Leute. Sie waren sowieso schon zahlenmäßig unterlegen. Und dann wurde es reduziert und nochmal reduziert. Weil es gibt einen, der dafür die Ehre haben möchte, wenn du die Verheißungen Gottes in deinem Leben erlebst. Es gibt einen, der sich dadurch verherrlichen möchte. Und das ist unser Gott. Amen. Das ist Jesus Christus. Er möchte der sein, der es letztendlich gewirkt hat. Wir haben den Auftrag, steh fest im Glauben, sei mutig, sei unerschrocken, fürchte dich nicht, geh vorwärts. Und dann heißt es in der Überschrift bei mir da so, und Josua fängt an, Vorbereitungen zu treffen. Halleluja. Fang an, einen Schritt des Glaubens zu gehen. Fang an, in die Richtung zu gehen, wo das verheißene Land ist. Ja? Und Gott wird dahinter kommen, mit seiner übernatürlichen Kraft, nicht durch Herr, nicht durch Macht, sondern durch seinen Heiligen Geist. Halleluja. Und Sarah selbst hat die Kraft empfangen, schwanger zu werden, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. In anderen Worten, sie hat zwischendurch mal gelacht, ja, sie hat zwischendurch mal gezweifelt oder sowas. Aber es gab ein Heute, wo sie zu Abraham gesagt hat, lass nochmal probieren. Es gab ein Heute, wo sie einen Schritt des Glaubens gemacht haben. Es gab ein Heute, wo sie gesagt hat, ganz egal, ob es 24 Jahre nicht funktioniert hat und ganz egal, ob mein Leib schon erstorben ist, wie Paulus es ausdrückt, ganz egal, was die Umstände oder die Zeit mit sich gebracht hat, ganz egal, wie ich jetzt aussehe, ganz egal, wie alt mein Mann Abraham ist, ich glaube, dass Gott sein Wort halten wird, deshalb mache ich es noch einmal. Und dann heißt es, sie erhielt die Kraft, schwanger zu werden, weil sie den für treu achtete. Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Halleluja. Lasst uns mal alle zusammen aufstehen. Ich möchte, oder ich glaube Gott heute einfach, dass wenn du irgendwelche Visionen, irgendwelche Träume hattest, irgendeine Verheißung, dass diese Dinge jetzt wieder eröffnet wurden, dass du wieder neue Kraft empfängst, dass du wieder neue Leidenschaft empfängst, das wirklich zu empfangen oder das wirklich in deinem Leben zu sehen, was Gott dir geben möchte. So wie Sarah, die gesagt hat, lass uns noch einmal probieren, denn Gott ist treu. Halleluja. Wir stehen fest und kehren, wenn es sein muss. Wie gesagt, sie hat gelacht und was auch immer, aber sie ist zurückgekehrt an diesem Heute. Sie ist zurückgekehrt zu dieser anfänglichen Zuversicht, zu dieser anfänglichen Zuversicht und hat gesagt, der das Wort verheißen hat, er ist treu. Halleluja. Das möchte ich dir heute mitgeben, dass du weißt und weißt, diese Gewissheit hast, dass Gott treu ist und er zu seinem Wort stehen wird. Halleluja. Schließ gerne alle eure Augen. Wir schließen unsere Augen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Verheißungen. Wir danken dir, dass du uns diese Zusagen gegeben hast. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch mitbeten. Wir danken dir, dass du uns diese Zusagen gegeben hast und dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort eine Konstante haben, ein festes Fundament haben, ein unerschütterliches Fundament. Halleluja. Selbst wenn es in unserem Leben aussah, als würde es die andere Richtung gehen. Selbst wenn es direkt nach der Verheißung aussieht, als geht es genau in die andere Richtung. Wie ich so oft schon gehört habe, wie viele es auch bezeugen können. Aber genau deswegen hast du uns den Glauben gegeben, um Berge zu versetzen, um Städte einzunehmen, um Feinde zu besiegen, um das Land einzunehmen. Halleluja. Das, was du uns verheißen hast, das wirst du uns auch geben. Du wirst dein Wort halten. Wir danken dir jetzt im Voraus schon dafür. Halleluja. Und wir geben dir alle Ehre. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Halleluja. Lass uns mal zusammen Gott die Ehre geben für sein Wort. Und dass er treu ist. Und dass er unsere Zuversicht ist. In Jesu Namen. Amen.